Herzlich willkommen zur letzten Session am heutigen Tag. Ich habe die dankvolle Aufgabe, euch jetzt noch eine Stunde vom verdienten Feierabend abzuhalten. Es geht heute in dieser Session um Data Protection Manager 2016. Die Neuerungen, was kommt? Microsoft hatte schon laufend am DPM gearbeitet, aber mit 2016 gibt es noch ein paar Dinge mehr. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Michael Seidel. Es wird dem einen oder anderen aufgefallen sein, aufgrund meines Dialektes. Ich komme aus Österreich. Ich werde mich bemühen, heute mein schönstes Hochdeutsch zu sprechen, damit mich auch jeder versteht. Wenn ich im Redeschwall bin, könnte es passieren, dass der Dialekt durchkommt. Also wenn irgendwer etwas nicht versteht, kurz die Hände nach oben, dann damit ich Bescheid weiß. Ich bin in Österreich bei einem System Center Consultant angestellt, als Senior Consultant. Bin hauptsächlich eben für DPM verantwortlich, nebenbei noch Service Manager und Orchestrator. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von meinem Blog TechGuy.at, ebenfalls auf Twitter, Facebook oder auch mittlerweile auf YouTube sogar verfügbar mit Videos. Darf mich seit letztem Jahr auch MVP nennen im Cloud- und Datacenter-Management-Bereich. Habe letztes Jahr mit Scoosp ein Self-Service-Portal veröffentlicht, welches ein Portal zur Verfügung stellt für Orchestrator-Runbooks. Habe letztes Jahr ebenfalls mit einigen aus der Community das Buch Data Protection Manager 2012 R2 Cookbook veröffentlicht und bin nebenbei noch fleißig in den Technet-Foren tätig. Zum heutigen Thema. Data Protection Manager, wir sehen uns kurz an, was kann er, was tut er, aktuelle Features. Dann so ein bisschen der Werdegang, was hat sich so im letzten Jahr eigentlich getan. Sehr viele Features sind mit den einzelnen Update-Rollups hinzugekommen, die ja ein bisschen vergessen worden sind, die sehr gut sind. Also Microsoft hat mit den Update-Rollups immer wieder verbessert und neue Features hinzugefügt, aber das sind zum Teil vergessen worden. Und dann stürzen wir auf 2016. Was kommt, was gibt es Neues? Da gibt es einen ganz tollen Punkt. Da gibt es dann auch eine Demo. Kurz die Frage in die Runde, wer kennt grundsätzlich DPM? Alle hoffentlich. Wer benutzt ihn auch? Sehr gut. Für wen ist DPM ganz neu? Sehr schön. Drum ganz kurz die Übersicht. DPM ist das Sicherungsprodukt in der System Center Schiene. Alles, wo Microsoft draufsteht oder drin ist, kann DPM perfekt sichern. Exchange, SQL, SharePoint, Server, Client, ohne Probleme. Alles, wo nicht Microsoft draufsteht oder Microsoft drin ist, wird es etwas schwieriger. Da kommen wir auch ein bisschen später noch dazu. Diese ganzen Workloads kann ich bis zu einem Intervall von alle 15 Minuten sichern auf Disk. Das heißt, meinen Exchange-Server wirklich alle 15 Minuten ein Backup. Warum geht das? Weil DPM sein Backup incremental forever macht. Das heißt, immer nur einmal die Initialsicherung, dann immer nur die Änderungen. Und somit die Änderungen von 15 Minuten am Exchange kann man relativ rasch sichern. Von dieser Disk geht es klassisch auf Tape auf einen zweiten DPM-Server, der in einem anderen Rechenzentrum steht. Das heißt, ich kann meine eigene Cloud bauen. Das heißt, DPM, anderes Rechenzentrum, eventuell ein gehostetes und dort meine Daten auslagern. Und Microsoft-Ansatz, seit 2 Jahren ist das circa möglich. Ich kann meine Daten natürlich auch in die Azure Cloud geben. Also ich kann bei Microsoft mir einen Azure Backup Store kaufen, meinen DPM damit verbinden und diese Daten in die Cloud verschieben und somit mein Tape-Backup dadurch ablösen. Jetzt kommen wir zu den vergessenen Features, die vorher erwähnt, die es eben schon gibt, aber die vielleicht noch nicht so genutzt werden. SLA für SCDPM-Schutzgruppen. Ich kann für meine DPM-Schutzgruppen SLA-Zeiten definieren. Das Ganze geht seit Update Rollup 4 und Update Rollup 5 seit letztem Jahr. Mit 4 ist die Funktion gekommen, mit dem 5er war das Alerting dann in der DPM-Konsole möglich. Was kann es? Ich kann auf eine Schutzgruppe bestimmen, in welchem Zeitintervall muss eine Sicherung laufen. Das heißt, ich kann sagen, meine Schutzgruppe muss binnen 24 Stunden mindestens eine Sicherung haben. Wenn das nicht passiert, bekomme ich einen Alert. Warum braucht man das? Einfach als zusätzliches Monitoring und zusätzliche Überwachung. Wir haben immer wieder Kunden, wo eventuell SQL-Server steht, wo andere Sachen nicht so rund laufen und da kommt tagelang nicht drauf, dass das Backup nicht läuft. Spätestens dann, wenn die Exchange-Datenbank vollläuft und der Exchange nicht mehr funktioniert. Aber dann ist es meistens zu spät. Das Ganze kann man per PowerShell auslesen und setzen. So viel zu dem Thema. Das nächste, Synthetic Fiber Channel. Ich kann meinen DPM virtualisieren, überhaupt keine Frage. Was sich da immer wieder das Thema gestellt hat, wie bekomme ich aus meiner virtualisierten DPM-Umgebung meine Daten auf Tape, wenn ich das nutzen möchte. Das geht auch schon eine Weile. Ich kann mittels Synthetic Fiber Channel, eine Funktion seit Hyper-V 2.12 R2, mein physisches Tape-Laufwerk in die virtualisierte DPM-Instanz bringen und somit meine Daten auf Tape sichern, so wie eine ganz normale Servermaschine. Deduplizieren. DPM kann deduplizierte Laufwerke sichern, das wissen wir schon. DPM kann aber auch selbst zum Teil deduplizieren, aber leider nur in einer sehr umständlichen Umgebung. Sprich, ich muss einerseits meinen DPM virtualisieren, das wäre jetzt noch nicht das Problem. Ich muss meinen DPM 2012 R2 Update Rollup 5 haben, auch noch nicht so schlimm. Ich muss aber meinen virtualisierten DPM auf einem Scale-Out-File-Server-Cluster mit SMB 3.0 Shares legen. Und diese VHDs, die es dann gibt, kann mein Scale-Out-File-Server deduplizieren. Ich muss gestehen, wir haben einige DPM-Kunden in Österreich, wir haben aber keinen, der das nutzt. Warum? Weil es einfach zu umständlich ist momentan. Also aus meiner Sicht oder auch vom Kunden her, muss jetzt zu viel Hardware gekauft werden, für ein kleines Feature eigentlich. Enterprise Reporting. Wer DPM kennt und nutzt, weiß, dass die 5, 6 Reports, die der Microsoft mitliefert, nicht gerade sehr sprechend sind oder sehr nützlich. Da hat sich auch Microsoft was überlegt. Es gibt Update Rollup 5 auch schon mit SCOM 2.12 R2 und dem Management Pack für SCOM. Das heißt, dieses Reporting passiert in SCOM, nicht in DPM. Gibt es schöne Reports. Wir haben es vorgesehen oder bei anderen Sessions. OMS ist immer wieder ein Thema, das ist ein bisschen an die Dashboards vom OMS angelehnt. Das gibt es bereits schon. Also solche Reports kann man dann auch nutzen, kann man den Kunden täglich schicken lassen. Das ist definitiv aussagekräftiger als die wir kennen. Jetzt haben wir ein paar Fragen zu Azure Backup oder auch so ein bisschen, wo ich eure Hilfe brauche. Ich habe aus Österreich extra ein paar Süßigkeiten mitgenommen, das heißt zum Animieren, dass ihr mitmacht. Es gab heute schon eine Session zu Azure Backup, darum nur ganz kurz, was immer wieder so ein paar Punkte waren, die Kunden davon abgehalten haben, Azure Backup zu verwenden. Zum Beispiel die Beibehaltsdauer in der Cloud ist viel zu kurz. Ich kann mein Tape-Backup nicht ablösen, weil ich in Azure nur 6-7 Jahre aufhalten kann. Stimmt das noch? Oder wer weiß, wie lange ich Daten in Azure aufbehalten kann mittlerweile? Perfekt. Stimmt. Sie dürfen nachher sich was holen. Azure Backup ist viel zu teuer. Das war letztes Jahr wirklich noch so. Weiß einer ungefähr den Einstiegspreis Azure Backup? Eine Instanz bis 50 GB. Hat damals, also letztes Jahr, glaube ich, noch so um die 15 bis 20 Euro gekostet, sind wir jetzt bei 4,21 €. Also ab jetzt kann man sich Azure Backup leisten oder ab jetzt kann man auf jeden Fall den Vergleich starten zwischen Tape und Azure Backup. Was kostet es mich? Welche Vorteile habe ich? Und kann jetzt auch dementsprechend argumentieren. Es können nicht alle Workloads gesichert werden. Wir haben vorher auf der zweiten Slide gesehen, DPM kann alles, wo Microsoft draufsteht. SQL Server, SharePoint, Exchange, Clients, Server, Active Directory, was auch immer. Das ging bisher nur für bestimmte Workloads. Mittlerweile geht es für alle. Das heißt, ich kann alles, was ich mit DPM sichern kann, auch in Asia ablegen. Seit circa einem halben Jahr. Für das Initial-Backup muss ich meine Bandbreite erhöhen. Ist klar, ich habe meine DBM-Infrastruktur, sagen wir Hausnummer 100 Terabyte an zu sichernden Daten. Jetzt entscheide ich mich, dass ich das in Azure Backup legen möchte. Was tue ich? Ich kann den Job starten, 3 Wochen meine Internetleitung vielleicht damit belegen und hoffen, dass es kein Fehler passiert, sonst fange ich von vorne wieder an. Gibt es dazu eine Lösung? Bitte. Ganz genau. Man kann die Daten auf bestimmte Disken, also es darf keine USB-Disk sein, es muss eine SATA-Platte sein, 3,5 Zoll, mit bekannten Lieferdienstleistern muss man die ans Rechenzentrum übermitteln und Microsoft macht das Initial-Backup. Es gab ein Limit für eine Data-Source oder pro Data-Source von 1,65 Terabyte. Kennt hier jemand das aktuelle Limit? Gigabyte. Eine Data-Source, sprich ein Server, den ich sichern möchte, kann 54.400 Gigabyte groß sein. Ich denke, das sollte für die meisten reichen. Mit 1,65, was vorher war, war definitiv zu wenig. Was ganz ein aktuelles Feature ist, mit Update Rollup 9, ist der verbesserte Consistency-Check oder eigentlich ein zusätzlicher Task. Wir hatten sehr viele Kunden oder haben sehr viele Kunden mit File-Servern pro Laufwerk 3, 4, 5 Terabyte und sehr vielen kleinen Files. Es kann natürlich sein, dass das Backup abbricht, dann muss ich einen Consistency-Check starten. Der dauert in solchen Fällen, wir hatten einen Kunden 48 Stunden. Das Problem ist, in diesen 48 Stunden läuft aber kein anderes Backup von meinem File-Server. Das heißt, er benötigt 48 Stunden für den Konsistenzcheck, um zu überprüfen, passt dieses File auf dem File-Server zu dem, was ich auf dem DPM-Store habe. Und in dieser Zeit kann kein anderes Backup laufen, zumindest nicht von meinem File-Server. Ist nicht ganz so schön. Da gibt es seit Update Rollup 9 eine Änderung. Und zwar gibt es einen zusätzlichen Task, der automatisch diese Sicherungen überprüft und es wird nicht mehr filebasierend kontrolliert, sondern es wird jetzt blockbasierend kontrolliert und es wird das USN-Journal verwendet. Bei diesem Kunden, den ich angesprochen habe, der 48 Stunden gedauert hat, der Consistency-Check, dauert jetzt unter 15 Minuten. Also das ist definitiv eine Verbesserung und ich würde jedem empfehlen, Update Rollup 9 definitiv zu installieren. Es gab dann noch ein paar andere Punkte, dass Client, also das Update von DPM-Clients keinen Neustart mehr benötigen, ist auch nicht schlecht, aber das ist definitiv ein Feature, das Update Rollup 9 zwingend macht in jeder Umgebung. Gut, kurzer Zwischenblick. Wir haben unsere Features und das Intro erledigt. Wir kommen jetzt zu den neuen Features SCDPM 2016. Vor 2 Wochen ist die TP5 veröffentlicht worden, damit auch eben die neuen Features oder die neue DPM-Version. Wir haben nachher, ich habe diese Version in meiner Testumgebung installiert, die werden wir uns kurz ansehen. Was ist neu? Oder was kommt mit 2016? Backup Mixed Mode Cluster. Stellen wir uns vor, wir haben aktuell in der Umgebung Hyper-V 2012 R2 Cluster und möchten mit Release von Server 2016 den Cluster erweitern, den Cluster aktualisieren. Es gibt jetzt die Möglichkeit, ein Rolling Upgrade zu machen, sprich meine Hosts Schritt für Schritt auf 2016 abzugraden im Echtbetrieb, sprich ohne Ausfall. Ich muss nicht meinen ganzen Cluster auf einmal hochziehen, sondern ich kann Schritt für Schritt meine einzelnen Nodes aktualisieren. Und hier unterstützt DPM 2016 ebenfalls das Backup dieses Mix-Mode-Cluster. Das heißt, wenn ein Upgrade von 40 Hosts wird ein paar Wochen dauern und in dieser Zeit habe ich auch sichergestellt, dass meine Backups laufen, egal ob die VM auf 2012 R2 Nodes läuft oder 2016 Nodes läuft. Was nicht unterstützt wird, wenn der Cluster aus einem Nano-Server besteht. Resilient Change Tracking. Hyper-V-Backup war ja nicht immer ganz so einfach, wie es mittlerweile mit den aktuellsten Versionen ist. Mit 2008 und 2008 R2 Hyper-V-Umgebung gab es noch diesen Redirect-Modus, dieser TSV-Volumes. Das heißt, wenn eine VM gesichert wurde, war die Umgebung etwas langsamer, weil die TSV der Owner gewechselt wurde und das übers Netzwerk dann zum anderen übertragen wurde. Das hat sich dann erledigt gehabt mit 2012. Da gab es noch immer bis vor kurzem die Thematik, ob eine VM in Online- oder Offline-Modus gesichert werden kann. Sprich, wenn gewisse Kriterien einer VM nicht erfüllt waren, wurde diese VM während des Backups ca. 1-2 Minuten pausiert und dann wurde die Sicherung fortgeführt. Ist in der Nacht vielleicht nicht unbedingt das Problem, wenn der ITler draufkommt, Exchange-Service in der Nacht nicht gelaufen, mache ich schnell um 8 Uhr in der Früh mal nach und dann macht 2 Minuten Pause, läutet wahrscheinlich das Telefon. Auch das ist mittlerweile Geschichte mit aktuellsten Hyper-V und aktuellsten DPM. Und jetzt kommt das nächste, ist Resilient Change Tracking. Microsoft hat eine Art Backup-Schnittstelle geschaffen für Hyper-V 2.16, wo eben diese Änderungen an der Hyper-V-VM blockmäßig mitprotokolliert werden. Das Ganze passiert jetzt in der Memory, also im Speicher, weil es natürlich schneller funktioniert, als die ganzen Änderungen auf Disk zu schreiben. Das Problem ist, wenn ich es in den Speicher schreibe, bei der Live-Migration oder wenn mein Host neu gestartet wird, geht diese Information verloren und ich muss Initial-Backup machen. Darum hat sich Microsoft entschieden, diese Änderungsinformationen in den Speicher zu schreiben und als Backup auf die Disk. Das heißt, wenn meine VM oder wenn mein Node neu startet oder meine VMs live migrieren, dann geht diese Information, diese Änderungsinformationen nicht verloren. Das heißt, ich habe definitiv ein besseres und schnelleres Backup in der Zukunft. Und das, die Resilient Change Tracking, will Microsoft auch anderen Backup-Herstellern zur Verfügung stellen. Das heißt, egal mit was man dann sichert, ob DPM oder irgendwelche anderen nicht so tollen Backup-Programme, kann diese Schnittstelle nutzen und ich habe den Vorteil, ich habe ein sauberes Hyper-V-Backup und ein schnelles, vor allem die Informationen gehen nicht verloren. Storage Space Direct. Carsten Rachfall hat heute, glaube ich, in der ersten Session schon mal drüber gesprochen. Ist definitiv nicht mein Thema. Kommt mit Hyper-V 2.16. Ich brauche für mein Hyper-V-Cluster kein zentrales Storage mehr. Ich kann Storage Spaces Direct benutzen. DPM kann damit umgehen und sichern. Alle möglichen Konstellationen, die Carsten da heute mal aufgezeigt hat, kann DPM 2.16 in Zukunft auch sichern. Bitte. Das geht ja mit den VSS-Anbietern, VSS-Treibern des Herstellers. Das geht ja jetzt schon. Das geht jetzt schon, ja. Sie benötigen nur von den Storage-Herstellern den VSS-Treiber für das Storage. Ich bin jetzt definitiv nicht so bewandert in Storage und Hyper-V und allem drum und dran. Es geht auf jeden Fall grundtechnisch, dass ich vom Storage direkt mit die Hyper-V-VM ziehe, nicht über den Node. Die einzige Einschränkung ist eben, ich brauche den VSS-Treiber vom Hersteller und ich kenne momentan keinen Hersteller, der dafür nicht ziemlich viel Geld nimmt. Also meistens ist das eine Option gegen Einwurf von Münzen. Ja, ich gehe mal davon aus, ja. Ja. Ja, aber eben vorher schon mit dem Resilient Change Tracking wird es besser, aber ich gehe davon aus, dass das auch funktionieren wird, ja. Aber da gibt es momentan noch keine Informationen. Aber da Microsoft eben da sehr, sehr viel Wert drauf legt, dass das schnell und unkompliziert funktioniert, gehe ich davon aus, dass es gehen wird. Nee? Nee? Ja. Das ist richtig, ja. Aber darum gibt es eben in der vor Storage Spaces eben diese Version, dass ich den VSS auf dem, vom Storage-Hersteller benutze. Und da habe ich auch ein gewisses Change-Tracking. Ja. Ja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann ja im DPM per Registry setzen, wie viele Hyper-V-Backups ich pro Node zulasse. Nee. Die virtuellen Disken dieser VM. Ja. Ja. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass sich Microsoft bis zum RTM hier auch was überlegen wird. Momentan gibt es nicht mehr Informationen, leider. Ja? Wie habt ihr die, wie viel parallele Backups lässt ihr laufen? 5. Ja? Ja, okay. Ja. Ja. Ja, habt ihr wie viele VMs? Wie viele VMs? Okay. Ungefähr die Daten pro Nacht, die Änderungsdaten? Bitte? Ich würde aber trotzdem mal probieren, die Parallelität runterzuschrauben. Ich habe bei einigen Kunden den Vorteil gehabt, dass das VM-Backup schneller war. Mit 3 oder 2 Parallelen, das gibt es einen Registry-Key. Und einerseits das Storage ist nicht ganz so im Schwitzen und das Backup grundsätzlich läuft schneller. Habt ihr sehr viele Konsistenzprobleme oder Abbrüche in der Nacht? Nee? Okay. Aber das würde ich mal probieren. Testweise. Ja. Okay. Also da die Parallelität probieren, wie gesagt, Storage Space Direct ist nicht unbedingt mein Hauptthema, ja. Aber ich denke mal, Microsoft lässt sich was einfallen. Ja, ich gehe davon aus, also wir sehen nachher eine Änderung. Die hätte ich auch nicht geglaubt, dass die kommt. Also gehe ich davon aus, Microsoft macht auch hier was. Probieren wir es. Schauen wir mal. Virtuell DPM, auch das gab es heute schon ein paar Mal in den Sessions. Ich kann ab Hyper-V2.16 meine VM mit einem TPM-Chip verschlüsseln. Sprich, so wie wir es von unseren Notebooks kennen, mit BitLocker diese VM verschlüsseln, einfach um die VM zu schützen und die Daten darin. Auch das kann in Zukunft DPM 2016 auch mitsichern. Was hier dann aus mehreren Gründen nicht funktioniert, ist Item-Level-Recovery direkt aus dem DPM. Jetzt kann ich ja im DPM meine VHD-Mounten direkt da Files oder Ordner raussichern oder raus-recovern. Geht natürlich mit aktivierten TPM-Chip in der VM nicht. Warum soll der meine VM schützen und der DPM ohne TPM-Chip kann die VM öffnen? Geht nicht. Also da kann ich dann nur meine ganze VM zurücksichern. VMware. Seit kurzem wird es offiziell unterstützt, dass ich den DPM-Agent auf einer VMware-VM installiere und nutze. Also gemacht wird schon ewig. Microsoft unterstützt erst seit ein Update Rollup 7 oder 8. Backup von VMware. Ich habe letztes Jahr auf dem Event von Carsten schon darüber gesprochen. Und es ist fast noch immer derselbe Status. Seit 1,5 Jahren sagt Microsoft, es wird die Möglichkeit geben, VMware-VMs mit DPM zu sichern. Es ist noch nichts da. Was man sagen kann oder was man sagen darf, seit 2 Monaten gibt es Beta-Tests mit Kunden. Das heißt, sie haben es anscheinend endlich geschafft, diese Freigabe zu bekommen von VMware für diese Schnittstelle. Und es wird, das ist jetzt Spekulation, wahrscheinlich mit DPM 2.16 oder mit einem der nächsten Update-Rollups dafür die Funktion geben, dass ich VMware mit DPM sichern kann. Und was man auch gehört hat, das Ganze agentless. Das heißt, ich muss nirgends einen Agent installieren. Wäre cool, wenn es endlich kommt. Sagen wir so, jeder Kunde, der bei uns VMware-Umgebung hat, wird keinen DPM nehmen, weil es einfach sonst er sich ein zweites Backup für die VMs überlegen muss. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen dann ist. Bei unseren Kunden hat das einfach, ist das ein Punkt, der sagt, er kann keine VMware damit sichern, dann ist DPM nicht das Richtige für ihn. Auch wenn alles andere Microsoft wäre, die VMs würden, muss er mit irgendeinem anderen Produkt sichern, das mag sich kein Kunde antun. Und jetzt zum letzten Punkt. Und ich mag behaupten, das hat noch keiner in den Technet-Artikeln gesehen, nennt sich MDS, Modern DPM Storage. Und jetzt wechseln wir zu unserer Demo. Und ich brauche Strom. Wir sehen hier zwei VMs in der Azure Cloud. Einmal links ein klassischer DPM 2012 R2 mit Update Rollup 9. Rechts die TP5-Version, die vor zwei Wochen rausgekommen ist. Wir kennen das alle momentan, wenn wir Disken dem DPM hinzufügen, müssen es dynamische Disken sein. Ich darf kein Volume drauflegen, das muss DPM nur für sich haben. Ich kann damit sonst nichts machen und es wird pro Data Source werden zwei Volumes angelegt. Das kennen wir. Das sieht dann so aus, dass wir in unserem Disk Manager, das ist jetzt eine Testumgebung, ja, ich habe Kunden, das sind nur die Striche, dass es eben pro Data Source diese zwei Volumes gibt. Das kennen wir. Jetzt die Änderung. Ich habe hier in meiner Umgebung eine Disk, die nennt sich New Volume, hat den Laufwerksbuchstaben I. Ist eine normale Disk. Ich habe es im Windows Explorer, kann dort Files ablegen, wenn ich möchte. Kann man diese Disk dem DPM hinzufügen? Jetzt ist sie noch nicht dem DPM hinzugefügt. Ja, wenn ich schon so frage, wahrscheinlich wird es funktionieren. Ich kann bei meinem Disk Storage ab jetzt Laufwerke aussuchen. Das heißt, DPM macht kein Backup mehr auf Volumes, sprich auf Partitions, sondern wirklich auf ein Volume. Legt dort eine Ordnerstruktur an und sichert dort die Daten hinein. Das heißt, ich kann ganz einfach mein E-Laufwerk dem DPM-Server hinzufügen, kann dem Ganzen auch noch einen schönen Namen geben. Vier. Sag OK. Und schon habe ich eine neue Disk dem DPM-Server hinzugefügt. Was passiert mit dem I-Laufwerk hier Windows Explorer, abgesehen von dem kryptischen Namen. Ich bin mir nicht sicher, ob das von Microsoft gewollt ist oder ob das jetzt noch ein Feature-Bug in der Vorversion ist. Aber ansonsten ist das ein ganz normales Laufwerk. Ich kann hier Ordner erstellen, ich kann hier andere Daten ablegen und ich habe mein Volume nicht an den DPM verloren. Was ändert sich beim Hinzufügen von Schutzgruppen oder Hinzufügen von Data Sources. Wir machen jetzt mal eine neue Schutzgruppe. Daran hat sich nicht viel geändert. Das ist dieselbe Maske, die wir von der 2.12 R2-Version kennen. Ich möchte hier meine DPM-Datenbank sichern. Auch nichts Neues. Auch nichts Neues. Das ist aber neu. Ich habe hier in der Maske alle meine Disken zur Verfügung, sehe, welchen freien Speicherplatz habe ich, momentan auf diesen Disken verfügbar Und anders, als es jetzt aktuell funktioniert, ich kann auswählen, auf welcher Disk liegt denn bitte jetzt meine SQL-Sicherung. Und je nachdem, welche Disk ich hier auswähle, wird unten dynamisch dieser freie Speicherplatz berechnet. Das DPM macht hier sofort die Überprüfung oder die Umrechnung der anderen Disken, was bleibt auf diesen Disken noch frei. Das heißt, ich kann hier auswählen, welche Disk ich zur Sicherung benutzen möchte. Was hat sich noch geändert? Ich habe auf beiden DPM-Servern eine C-Platte, die circa gleich ist. Das ist jetzt der alte DPM-Server. Sieht man es halbwegs? Die hat 24 GB. Ich habe auf dem neuen DPM-Server eine C-Platte, auch mit 24 GB. Was passiert oder wie viel Speicherplatz würde DPM in der alten Version circa benötigen, um 24 GB zu sichern? Was ist so die Faustregel, wenn man DPM-Storage berechnen muss? Bitte? Ja, so immer ungefähr das Zweieinhalbfache rechnen wir mal. Also es gibt so Excel-Sheets, wo man das Ganze berechnen kann. Aber so im Groben kann man sagen, circa das Zweieinhalbfache benötigt DPM für das Zusichern der Daten oder also wenn ich 20 GB habe, brauche ich 50 GB circa am DPM-Store dafür. Für 2 Wochen Disk-Beibehaltsdauer. Wenn ich natürlich 30, 40 Tage auf der Disk haben möchte, geht das natürlich nach oben. Aber so Standard 14 Tage brauche ich circa das Zweieinhalbfache. Kontrollieren wir am alten DPM. Da haben wir unsere 2 Volumes. Das ist das 20 GB Laufwerk. Die Schutzgruppen sind auf beiden Seiten ident konfiguriert. 15 Tage, 3 Recovery Points pro Tag. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Also auf beiden Seiten dasselbe. Ich benötige 41 Gig vom Replica Volume und 12 Gig vom Recovery Point Volume, sind wir auf 53 Gig plus minus. Ist normal, das kennen wir. Das ist unser Zählaufwerk am neuen DPM-Server. Wir sichern auch hier 24 GB. Storage consumed, für die es vielleicht nicht lesen können, sind 18 GB. Hat was. Ich kann noch nicht genau sagen, oder wir wissen es noch nicht, ob es hier bereits eine aktive Deduplizierung gibt. Ich weiß es nicht. Es sieht aber danach aus. Jetzt mal technisch, was dahinter steckt. DPM hat hier einen Ordner angelegt. Man sieht, es gibt ein paar andere Dokumente, also ich kann mit dem Laufwerk machen, was ich will. In diesem Ordner liegen meine Sicherungen. Ich habe mir erlaubt, bei der ersten Version, wie ich die Vorbereitung gemacht habe, diesen Ordner per PowerShell und allem drum und dran hier irgendwie reinzukommen, damit man sieht, was da drin passiert. Das war der Grund, warum da oben V2 steht. Der DPM-Server war nachher kaputt. Ich kann es nachher tun, am Ende, wenn es interessiert. Es liegt darin eine VHD. DPM sichert in Zukunft nur mehr noch die Daten in eine VHD. Pro Datasource. Das ist die große Änderung an dem Ganzen. Zusammengefasst. Was ist MDS? Wir haben es gesehen. Einerseits, ich brauche viel, viel weniger Speicherplatz. Von 54 GB anstatt nur 18. Backup nicht mehr, Backup auf die Disk und nicht mehr in die einzelnen Volumes. Ich kann schöne Namen vergeben. Das ist jetzt mehr oder weniger vorteilhaft, aber ist auch ganz nett. Ein wichtiger Punkt, ich habe diese Disk-Erweiterungen nicht mehr. Ich kann, wenn DPM erkennt, dass sich die Datasource vergrößert hat, vergrößert er auch automatisch diese 2 Volumes jetzt. Problem hier ist, da gibt es gewisse Limitierungen, wie oft er diese Volumes erweitern kann in einem gewissen Zeitfenster. Das heißt, dann gibt es immer wieder die schönen Meldungen am DPM, Speicherplatz zu groß, bitte diese Disk erweitern. Stellt man sich die Frage, warum macht das nicht von selbst? Genau aus dem Grund, es gibt gewisse Limits. warum er das nicht machen kann, diese Fallen. Also er braucht kein Volume mehr erweitern, er hat diese 50 GB zur Verfügung, er schreibt das in eine VHD, diese Limitierung fällt weg. Wie wir schon gesagt haben, das Backup läuft in eine VHD, nicht mehr in diese zwei Volumes. Es wird möglich sein, von DPM 2012 R2 auf 2016 zu migrieren. Stellt sich die Frage, wie? Würde man sagen, ja, okay, neue Schutzgruppe, Protection stoppen, alles löschen, neu machen, Initial-Backup fertig. Toll. Bei einem DPM-Server kann 120 Terabyte an Daten vorhalten, 120 Terabyte einfach mal wieder initial zu sichern, nicht so schön. Der Weg wird sein, aktuellen Schutz beenden, neue Schutzgruppe erstellen, Datasource wieder hinzufügen, aber das Initial-Backup kommt von dieser alten DPM-Disk in diese neue. Das heißt, nicht mehr von der Source, vom Server, sondern er kopiert sich vom alten Storage auf das neue. Das Problem an der ganzen, oder was ich halt aufpassen muss, ich muss einmal meine Daten doppelt vorhalten können. Den Platz muss ich haben. Ja. MDS wird auch auf einen zweiten DPM-Server funktionieren. Noch nicht jetzt mit dieser Version, wird aber mit der Endversion jetzt dann im Sommer, je nachdem, wenn die Endversion herauskommt, wird das funktionieren, dass ich auch meine zweiten, dritten, vierten DPM-Server mit diesem modernen DPM-Storage versehen kann und der zweite vom ersten auch diese Daten lesen kann und dementsprechend auch damit umgehen kann. MDS für Tape und Asia, auch das wird funktionieren. Das heißt, ich kann meine MDS-Daten dann auf Tape und vor allem nach Asia sichern. Das waren jetzt Dinge, die wir wissen. Also das ist jetzt so Fakt. Das sind jetzt Spekulationen. Es gibt aktuell beim DPM das Limit, dass ich 300 Data Sources pro DPM-Server sichern darf. Natürlich gibt es dann noch die Co-Location, dass ich gewisse Data Sources auf eine Disk zusammenlegen kann, aber ich habe ein Limit, wie viele Data Sources, dass ich auf einem DPM-Server liegen lassen kann oder sichern kann. Nachdem sich jetzt diese Speichermethode gravierend geändert hat, gehe ich davon aus, dass das Limit nicht mehr lange geben wird, weil es technisch jetzt keinen Grund mehr dafür gibt. Ein DPM-Server kann aktuell 120 Terabyte an Daten sichern, also das, was von Microsoft supported ist. Ich habe immer wieder Kunden, die ziemlich knapp an diese Grenze kommen, dann ist die Entscheidung, mache ich zwei DPM-Server oder mache ich ein anderes Produkt. Ich glaube auch, dass dieses Limit fallen wird. Und auch hier gibt es keinen Sinn mehr oder keinen Grund mehr mit dieser neuen Technologie, warum diese 120 Terabyte, warum das eine Grenze oder ein Problem darstellen sollen. Aktive Deduplizierung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, für 24 GB benötigt er 18. Aber ich gehe davon aus, wir haben vorher am Anfang gesehen oder gehört, dass ja DPM in einer virtuellen Umgebung auf einem Scale-Out-File-Server die VHD, wo er rein sichert, dedupliziert werden kann. So, jetzt macht DPM direkt sein Backup in eine VHD. Was spricht jetzt technisch dagegen, das zu deduplizieren? Meines Erachtens gar nichts. Also gehe ich davon aus, wie gesagt, in Rot oben Spekulationen, nur Ideen, dass es in Zukunft aktive Deduplizierung vom DPM 2016 geben wird. Wir sind am Ende, halbwegs pünktlich, halbwegs. Was ich noch mitgeben kann, grundsätzlich, wir haben gesehen, mit den Update-Rollups sind immer wieder neue Features gekommen, auch sehr nützliche Features, DPM immer aktuell halten. Gerade jetzt seit Update Rollup 8 müssen die Agents, die Server draußen nicht mehr neu gestartet werden, wenn ich die update. Somit habe ich fast keinen Impact auf meine aktuelle DPM-Sicherung. Diese neuen Features nutzen, die wir heute vorgestellt haben, schon die Migration auf 2016 planen. Also ich habe jetzt aktuell 2-3 Kunden, die DPM einführen wollen, wo ich mir gerade überlege, oder wir mit dem Kunden jetzt überlegen, ob wir das nicht nach hinten verschieben und warten, bis 2016 da ist und dann überlegen, wie viel Storage wir kaufen müssen. Es ist definitiv ein Unterschied, ob ich jetzt 100 Terabyte kaufen muss oder nachher vielleicht nur mehr noch 50. Meinen Blog lesen, auch ganz wichtig. Gibt es noch Fragen? Bitte. Ja. Da war ich mir nicht sicher, das habe ich auch überlegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo hier das Problem liegt mit diesen Maximal Recovery Points. Es gibt ja für die File-Data-Sources ist es ja 64 und für alles andere die 512. Und für den ganzen DPM-Server sind es 9000. Das ist auch noch, das ist meistens was nicht so schnell schlagen wird, aber wir hatten einen Kunden, der wollte seine Daten auf Disk 30 Tage aufheben, da sind wir an diese Grenze gestoßen. Also es gibt auch da die Grenze. Ich weiß es nicht. Ich habe es dann eben bewusst nicht auf die Spekulation geschrieben. Ich weiß es nicht. Auch generell jetzt, wie schon gesagt, dass die Informationen vom MDS, das war jetzt, was das letzte Slide war, waren wirklich nur Spekulationen, die jetzt einfach so in den Kopf kommen. Aber eben kann genauso die Lösung sein, dass auch dieses Limit fällt, ja. 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 Bitte? Weiß ich aktuell noch nicht. Ich weiß, dass mit 2016 der Support für Exchange auf EFS kommen soll. Weil aktuell ist es jetzt, glaube ich, für Exchange 2016 auf NTFS. Für EFS zu sichern kommt. Ob er es dann auch als Ziel annimmt, keine Information momentan. Bitte. Ja. Ne, das habe ich ja jetzt auch zum Teil. Also wenn ich meine Loons, die maximal 17 Terabyte sein dürfen, im DPM präsentiere und das läuft voll, gibt es ja PowerShell-Skripts oder sonstige Möglichkeiten, PowerShell-mäßig, dass ich die Backups verschiebe auf eine andere Disk, die leer ist oder die weniger Belegung hat. Es wird da wahrscheinlich nichts anderes sein. Also ich kann das, was Sie jetzt gesehen haben, wo ich der Datasource sage, auf welche Disk du sichern sollst, auch bei PowerShell machen. Gibt es jetzt auch mit TP5 schon PowerShell CMD-LEDs. Also da wird sich nichts ändern. Denke ich mal. Also wenn ich jetzt die 50 GB, die ich da hinzugefügt habe, voll sind, muss ich entweder die 50 GB erweitern, dass die Disk. Ja. 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 Das heißt, Sie erweitern das Loon dann. Ja, das kann man ja doch. Ja, aber da müssen Sie auch. Ja, aber da müssen Sie auch die Datasources vom alten Loon auf das neue verschieben. Von selbst macht das ja nicht. Wenn es zwei Volume oder zwei Loons dann sind im DPM. Das macht er jetzt auch nicht von selbst dann. Ja, aber das wird sich mit dieser Technik nicht viel ändern. Ich kann genauso meine Loons erweitern oder ich hänge was hinzu. Noch Fragen? Nein? Dann vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar neue Sachen dabei. Ich glaube, drüben gibt es jetzt die Verlosung. Viel Spaß, gute Heimreise. Dankeschön.